Das Kieler Institut für Weltwirtschaft gibt unregelmäßig den sogenannten Kiel Report raus. Das sind recht umfangreiche Dossiers zu bestimmten Themen, wie zuletzt beispielsweise zu Europas und Deutschlands Aufrüstung, zu den wirtschaftlichen Folgen steigender Militärausgaben. Und gerade erst erschienen zu den Zuständen in den Vereinigten Staaten. Quo Vadis USA lautet der Titel. Und geschrieben hat das 50-seitige Papier ein alter Bekannter von uns, nämlich Rüdiger Bachmann. Hallo Rudi.
Hallo.
Ja, wohin gehen Sie denn, die Vereinigten Staaten?
Tja, der Witz dieses Papers ist ja zu sagen, dass man diese Frage nicht beantworten kann. Mhm. Weil, und zwar aus mehreren Gründen, also ich trenne da auch noch zwischen kurzer und mittlerer Frist. Aber jetzt fangen wir mit der kurzen Frist an, weil es eben der Trumpismus man sich nicht als Monolithen vorstellen darf. Also es ist kein ideologisch, sagen wir mal, abgeschlossenes und sehr einheitliches Gebilde, sondern es ist wirklich ein Nebeneinander, ein Durcheinander, eine Kakophonie von ganz verschiedenen Ideen, Geschichten, Elementen, Versatzstücken, die durchaus auch gegenteilige Positionen haben. Also es gibt zwar eine gemeinsame Klammer, aber die eben doch auch zum Teil antagonistisch sich gegenüberstehen. Das erzeugt natürlich einen Unsicherheitsmoment, weil man nie genau so weiß, wer sozusagen als letztes, wem Trump jetzt mehr hold ist als anderen. Ja, das hat man zum Beispiel gesehen, um ein Beispiel zu geben, in dem Kampf zwischen Elon Musk, dem eher libertären Wirtschaftsflügel, mit dem, was ich den sozusagen plebejisch-populistischen Flügel nenne, um Steve Bannon, um mal so ein Beispiel zu nennen. Das war ja nicht klar, dass wer jetzt ist Elon Musk ja offensichtlich auf dem absteigenden Ast der Gunst, aber sowas lässt sich ja nicht vorhersagen, weil nämlich, und das ist der zweite Grund, warum das irgendwie unvorhersagbar ist, weil eben Trump selber eben mehr so ein Zufallszahlengenerator ist. Ja, also der hat ja so ein menschlicher Zufallszahlengenerator, der ist ja so ein genuin idiosynkratisches Moment. Und dann kommt eben drittens hinzu, dass zu allem, was Trump tut, es ja dann oft auch Marktreaktionen und Marktkräfte gibt, von denen man auch nicht genau immer sagen kann, wie die das jeweils einschätzen. Also wir haben zum Beispiel nach dem Liberation Day im April haben wir ja die Märkte dann doch sehr beunruhigt gesehen, woraufhin Trump ja dann, also in dem Fall dann die Anleihenmärkte tatsächlich einen Rückzieher gemacht hat. Aber bei jetzt den anderen Zöllankündigungen zum Beispiel, da waren die Märkte ganz cool und haben das einfach so durchgehen lassen, vermutlich in der Annahme, dass man ihm eh nicht glaubt, dass diese ganz scharfen Zölle kommen würden. Also insofern ist es ein genuin nicht vorhersagbares Element. Also wir können zwar die Gründe angeben, warum das nicht vorhersagbar ist, zumindest in der kurzen Frist, aber wir können es eben mal damit eben auch nicht sagen.
Du fokussierst in deinem Report auf drei Dinge im Grunde, den Trumpismus, die Wirtschaftspolitik des Trumpismus und die US-Wirtschaft unter dem Trumpismus. Nehmen wir mal den Trumpismus. Du ordnest dem, je nach Lesart ordnest du dem Trumpismus 12 oder 17 Merkmale zu. Darunter Autoritarismus, Libertarismus. Du hast schon gesagt, die schließen sich teilweise aus. Also wenn ich die Liste jetzt durchgehe, habe ich einiges, was sich ausschließt. Ich fange mal oben an. Autoritarismus ist klar. Postliberalismus? In den USA?
Ja, das ist, vielleicht soll man sagen, die beiden Klammer, ich habe die ganz bewusst ans Anfang und Ende gestellt, die beiden Klammer, Archien, Ismen und Kratien ist tatsächlich die Autokratie. Und das andere ist eben die Kleptokratie, die diesem Regime wirklich auch innewohnt. Und das sind gute Klammern, weil natürlich die Autokratie ist natürlich, weil sich alles auf die Führerfigur Trump konzentriert und auch unterordnen muss, was der jetzt eben so gerade will. Man kann möglicherweise spekulieren, das werden wir aber auch erst im Laufe des Sommers oder am Ende des Sommers erleben, ob die Epstein-Files sozusagen das erste Moment ist, das sozusagen einen Knacks in diese doch sehr, sehr bestimmte und unangefochtene Herrschaft, die Trump über die Bewegung und auch über weite Teile der Partei, die sind nicht ganz identisch, die Republikanische Partei und MAGA sind nicht identisch, aber haben eben doch genug Überlappung, sodass Trump da wirklich mit eiserner Faust regieren kann, entsprechende Unterwürfigkeit erwarten kann von diesen Mitgliedern. Wie gesagt, Epstein mag vielleicht so der erste Knacks sein, das ist auch, wissen wir noch nicht, was da noch alles rauskommt. Ist vielleicht auch jetzt erstmal, kann man auch nur spekulieren, kann man auch erstmal auf die Seite legen. Also es ist dieser Autoritarismus und dann eben die Kleptokratie. Nur ein Beispiel zum Beispiel. Stephen Miller, der stellvertretende Stabschef im Weißen Haus, den man so allgemein eher diesem plebejisch-populistischen, nationalistischen Flügel zuordnet, der übrigens für diese, also warum kann man das tun? Der ist eben nämlich für diese sehr, sehr harte und grausame Migrationspolitik und Abschiebungspolitik des Regimes verantwortlich. Der ist durchaus, der hat Anteile bei Peter Thiel, bei Palantir, ja, also und das ist ja jetzt nicht unbedingt dasselbe. Peter Thiel ist jetzt nicht unbedingt bekannt dafür, glaube ich, dass er für massive Abschiebungen plädiert, ja. Also das ist so eine Sache. Oder eine andere Sache ist, es gibt ja Teil der Bewegung sind in der Tat die China-Falken, ja. Die bei denen sofort irgendwas mit Communist Party China, dann klickt's im Gehirn und dann gibt's irgendwelche Reaktionen da. Aber wenn du aber letztens hat man gelesen, dass ein Mitglied der chinesischen Kommunistischen Partei, etwas dubioses Mitglied, Kryptounternehmer, hat wohl genug investiert in Trumps Stablecoins und dann darf der auch mal auf eine Party ins Weiße Haus und solche Sachen, ja. Also mit Kleptokratie kannst du viel auch dann erklären, was ideologisch zunächst scheinbar mal nicht so zusammenpassen will. Also das sind, glaube ich, Autokratie und Kleptokratie sind wirklich die Klammern, die sozusagen diesen ganzen Ismen, Kratien und verschiedenen Strömungen, ja, die irgendwie zusammenhalten. Ich sage nicht, dass sie gut zusammengehalten werden, aber sie sind gut zusammengehalten werden. So, jetzt können wir die mal durchgehen. Genau, also Postliberalismus. Ja, Postliberalismus ist einerseits tatsächlich auch die Zusammenfassung des Ganzen im Sinne von alle diese Strömungen haben tatsächlich eins gemeinsam, nämlich dass sie antiliberal oder illiberal sind, ja, dass sie gegen die liberal-demokratisch-republikanische Grundordnung, so kann man das irgendwie nennen, sind. Also was gehört dazu? Gewaltenteilung, dass eben kein unmittelbarer sozusagen Verbindung zwischen dem Volkswillen und einem Führer gibt, dass du andere, das Böckenförderdiktum in Deutschland, will man sagen, auch wenn man das in Amerika nicht so kennt, also mit anderen Worten, dass unsere Demokratie, unsere liberale Demokratie auf Voraussetzungen beruht, die sie selbst nicht schaffen kann. Mit anderen Worten, du brauchst Wissenschaftsfreiheit, du brauchst Kunstfreiheit, du brauchst Pressefreiheit als Kontrollinstanzen, du brauchst eine unabhängige, unpolitische Verwaltung, die im hohen Humankapital hat. Für dich ist Reform die Methode, Dinge zu ändern und eben nicht Revolution. All diese Dinge, gegen all diese sozusagen Dinge, die für uns mal selbstverständlich waren, sie sind auch in Deutschland leider nicht mehr selbstverständlich, aber immerhin denke ich in Deutschland noch eine klare Mehrheitsposition sind, gegen diese Dinge sind die, das ist sozusagen der gemeinsame Feind dieser verschiedenen Teilströmungen im Trumpismus. Und dann speziell ist der Postliberalismus tatsächlich eine Idee, dass in letzter Zeit hauptsächlich von rechtskatholischer Seite kommt, wo eben die Behauptung oder sagen wir mal die empirische Behauptung in Frage gestellt wird, dass der Individualismus, den der Liberalismus eben auch bringt, also die Betonung des Einzelnen seiner eigenen freien Entscheidung, dass der am Ende so viel Gutes für die Menschheit gebracht hat. Das wird eben in Zweifel gezogen von Denkern wie Patrick Denin, weil dadurch eben überkommene Strukturen, Familienstrukturen, Dorfstrukturen und so weiter aufgelöst werden, die Menschen möglicherweise auch Halt geben konnten.
Aber das ist doch, das sind doch die USA. Also wenn ich irgendetwas mit den USA verbinde, dann ist es eben dieser Liberalismus. Pursuit of Happiness. Das meint doch mich. Das meint doch nicht eine geschlossene Gesellschaft, die da ihre Happiness pursuen darf.
Aber das wird eben zunehmend in Zweifel gezogen von, ja, oftmals, wie gesagt, rechtskatholischen Intellektuellen in den USA. Und für J.D. Vance zum Beispiel ist das eine absolute Inspiration. Ich sage nicht, dass Trump das liest, also Trump selber sowas liest. Aber es gibt eben an verschiedenen politikwissenschaftlichen Fakultäten in den USA, an rechtswissenschaftlichen Fakultäten in den USA und eben nicht nur an meiner, der Notre Dame, sondern auch Harvard zum Beispiel, gibt es durchaus Leute, die den Liberalismus kritisieren. Und ich meine, es hat ja auch eine gewisse empirische Plausibilität. Es kann ja durchaus sein, dass Leute mit zu viel Wahlfreiheit möglicherweise überfordert sind und sie es unglücklich macht. Ja, denkt man an Social Media, die Phänomene mit Social Media, wo sozusagen Leute ja nicht glücklicher dadurch werden, dass sie sich ständig selbst optimieren müssen, um eben sozusagen das Rattenrennen auf Social Media zum Beispiel zu gewinnen. Also es gibt ja, sagen wir mal, hochgestochen gesprochen, Aporien, also Verlegenheiten, Probleme im Liberalismus. Sonst wären wir ja nicht da, wo wir sind, die Patrick Denin und andere Denker ja durchaus ansprechen. Und wir Liberale haben da noch nicht die beste Antwort gefunden. Also würde ich schon selbstkritisch sagen. Also deren Diagnose muss man ernst nehmen, deren Rezepte nicht, aber deren Diagnose muss man ernst nehmen. Und in den USA, anders glaube ich als in Deutschland, gibt es wirklich ernsthafte Denker, die über solche Fragen auch an Universitäten nachdenken und die zumindest über jemanden wie J.D. Vance zum Beispiel auch intellektuell Einfluss auf die Bewegung haben.
Noch ein Merkmal, chauvinistische Großmachtpolitik, schreibst du das? Das merken wir gerade alle. In der Zeitung heißt das Zollstreit.
Zollstreit, aber auch so Dinge wie früher, als Elon Musk noch in Gnaden war, dass irgendwelche Entwicklungsländer mussten Starlink installieren, um sozusagen weiterhin mit den USA handeln zu dürfen oder solche Sachen, ja, oder auch der Mar-a-Lago-Akkord, wo wir in der Wirtschaftskunde ja schon drüber gesprochen haben, darüber nachgedacht wird, wenn ihr nicht freiwillig umschuldet, dann entziehen wir euch Sicherheitsgarantien, die ganze NATO-Geschichte immer wieder damit zu drohen, im Zweifel der NATO nicht, Litauen nicht zu verteidigen zum Beispiel, alle diese Dinge, die gehören natürlich in diesen Bereich.
Gleichzeitig sagst du aber, also nach allem, was du zum Postliberalismus beschrieben hast, sagst du, ein Merkmal des Trumpismus ist außerdem der Libertarismus. Steht das nicht da im Widerspruch?
Wie gesagt, die Idee ist ja, dass es eben sehr unterschiedliche Strömungen gibt. Man muss allerdings zugestehen, dass der Libertarismus in seiner ernst gemeinten Form, der vielleicht wirklich durch Elon Musk am ehesten noch verkörpert war, der ja wirklich gegen diese Zollpolitik war, der auch eigentlich gegen diese Migrationspolitik ist, weil er eben sagt, ein ernster Libertärer, für den gibt es keine Grenzen im Prinzip, ja, da musst du offene Grenzen und Leute haben die freie Wahl, dahin zu gehen, wo sie hingehen wollen.
Wenn sie es sich leisten können.
Ja.
Dann das Autoritäre im Libertarismus.
Ja, wenn sie es sich leisten können, weil es eben gleichzeitig keine Staatshilfen mehr gibt. Ja, also es gibt dann halt keine soziale Absicherung. Aber ansonsten kann erstmal jeder hin, wo er hin will. Also ich sage nicht, dass Elon Musk hat natürlich vornehmlich unternehmerische Interessen. Aber ich sage, also insofern sage ich nicht, dass der jetzt ein lupenrein und konsequent, aber Libertärer war, aber der war das noch am ehesten. Übrigens nicht Peter Thiel, den würde ich anderweitig zuordnen. Aber der ist ja so ein bisschen tatsächlich in Ungnade gefallen. Insofern, aber nichtsdestotrotz, es gibt auch weiterhin sozusagen in zweiten und dritten Chargen gibt's diese Idee noch, oder die hat zumindest dafür mitgesorgt, dass der Trump gewählt wurde. Aber ich würde auch sagen, dass die autoritären Flügel, die plebejisch-populistischen Flügel derzeit zumindest die Oberhand haben im Trumpismus.
Oligarchischer Techno-Neo-Feudalismus ist noch so ein Merkmal. Das sind dann die Thiels, die Musks, die Bezos, ne?
Das ist hauptsächlich Thiel, glaube ich, der das ideologisch wirklich durchdacht hat. Also warum rechne ich den zum Beispiel nicht zum Libertarismus? Naja, also wie kann ein echter Libertärer die Überwachungssoftware allen Staaten der Welt zur Verfügung zu stellen, ja, um letztlich seine Bürger immer stärker zu überwachen? Also das passt ja alles nicht zusammen. Es passt auch nicht zusammen, dass, und da ist die Klammer zum Beispiel zu den Bewegungen des Rechtskatholizismus und des Rechtskommunitarismus. Thiel hat ja inzwischen auch so einen sehr obskurantistischen Katholizismus. Er redet ständig über die Apokalypse, also nimmt die sehr ernst als Bibelbuch.
Das ist ja irgendwie so ein Ding bei ihm.
Genau, als Bibelbuch und die Texte da, die er versucht auszulegen und auf die heutige Zeit. Das ist also sehr obskurantistisch geworden. Da ist nichts mehr viel von dem, also kommt ja eher auch aus dem libertären Flügel. Ich würde aber behaupten, dass die Idealwelt von Peter Thiel ist im Grunde genommen eine Adaption der mittelalterlicher Ideen auf das 21. Jahrhundert, wo du eben eine Adelsklasse hast, das sind die Oligarchen, ja, die tollen Genies sind, dafür hält er sich selbst, die eben Produkte auf den Markt werfen, Erfindungen auf den Markt werfen, Innovationen generieren, damit ordentlich Geld verdienen, ja, die möglicherweise von einem relativ schwachen Kaiser im Zentrum, das wäre dann Trump, zusammengehalten werden. Die mittelalterlichen Kaiser waren ja selber nicht unbedingt stark, sondern sie waren eben abhängig von den jeweiligen Adligen, die sie, insbesondere den Kurfürsten, von denen ja sie gewählt wurden. In dieser Rolle, glaube ich, sieht sich Peter Thiel. Und dann ist eben die Frage, was machen wir? Also sozusagen mit dem Rest der Nicht-Genies sozusagen. Und das ist eben genau, da braucht er dann die Postliberalen, die Rechtskommunitaristen. Das sind eben Leute, die auf der Scholle bleiben sollen, die nicht wandern sollen, die möglicherweise von der katholischen Kirche tatsächlich ein Mittel an die Hand bekommen, um ihr nicht so erträgliches Leben etwas erträglicher zu machen, ja, so wie das im Mittelalter ja auch war, die eben dann arbeiten müssen für diese Oligarchen. Das sind diejenigen, die billige Arbeitskraft zur Verfügung stellen, und das Community-Gefühl dort soll eben, also diese Community-Regeln, die gelten dann eben nicht für die Oligarchen, aber die gelten dann eben für dich und mich, und wir bleiben dann auf unserer Scholle sitzen, wir heiraten wieder in mit der Nachbarsfamilie und so weiter und so fort. Und das ist, glaube ich, so deren Vision.
Wie kann die amerikanische Bevölkerung sowas gutheißen? Oder wissen die noch gar nicht? Haben die?
Ja, das wird nicht so rezipiert, aber das sind so die Strömungen, die zum Beispiel eindeutig hinter J.D. Vance stehen. Das ist, glaube ich, J.D. Vances durch seine Biografie geprägte, weil er eben sieht, wie gemeinschaftliche Strukturen, Dorfstrukturen, ländliche Strukturen sozusagen vernichtet worden sind, dysfunktional gemacht worden sind durch die Moderne. Das ist eben, da sieht er eben seine Rettung, und gleichzeitig hat ihn wohl Peter Thiel davon überzeugt, dass es eben diese Genies da drüber braucht, um so eine Gesellschaft laufen zu lassen. Das ist sozusagen wie gesagt, ich glaube nicht, dass Trump Peter Thiel liest oder über solche Sachen nachdenkt, aber das sind sozusagen die Stichwortgeber natürlich, die im Trump-Orbit drum sind. Also drumherum sind. So jemand wie J.D. Vance denkt genau über solche Fragen nach.
Du sagst, das wird nicht rezipiert. Und
ja, doch, es wird schon rezipiert, aber das ist jetzt nicht der typische Trump-Wähler. Dem geht es um, glaube ich, schon. Also der Punkt ist, es gibt eben nicht diesen typischen Trump-Wähler. Es gibt eben diesen, dieser katholische Obskurantist ist, der hat genauso, ist eben genauso der Trump-Wähler wie, ja, der Internet-Edgelord, der 21-jährige Big Ball Internet-Edgelord, der eben einfach geil findet, wie der Trump mit Frauen umgeht und einfach keine Grenzen kennt, und also so dieses quasi pubertäre Verhalten von Trump, das gefällt dem auch. Also der ganze Punkt des Aufsatzes ist ja wirklich klar zu machen, wie vielschichtig diese Bewegung ist.
Vielleicht gibt's den typischen Trump-Wähler ja doch, wenn ich mir nämlich die anderen Merkmale angucke, insbesondere Idiokratie, hast du mit reingeschrieben. Ist der typische Trump-Wähler vielleicht einfach nur derart schlecht informiert und vielleicht auch reflexionsunfähig und oder unwillig, dass er nicht begreift, dass das, was da passiert, was du zumindest beschreibst, was da passiert, letztlich in der Tyrannei endet, die das Gegenteil vom Land of the Free ist?
Diesen Trump-Wähler gibt es sicher auch, aber ich würde nicht sagen, ich weiß nicht, ob der typisch ist. Also was wir natürlich wissen aus der Demoskopie, ist schon richtig, dass Trumps Koalition tendenziell diejenigen mit geringeren Bildungsabschlüssen sind. Ja, das ist ziemlich eindeutig, das wissen wir. Ja, männlich, wie gesagt, weiß, aber das Hauptmerkmal ist in der Tat der Nicht-College-Abschluss oder nur ein paar Jahre College oder gar kein College-Abschluss. Daran merkt man es, das ist die größte Polarisierung inzwischen. Insofern ja, das ist richtig, aber das trifft es nicht ganz. Also wir sehen auch tatsächlich junge College-Kids, die eben sehr über, ja, rechts, die sich rechtsintellektuell geben, die eben in diesem J.D. Vance-Stil über Aporien des Liberalismus zum Beispiel nachdenken und glauben,
hey,
eben,
das machen die ja,
sich überzeugt haben, dass eben Führerfiguren, Führerstaaten zum Beispiel, die bessere Alternative sind.
Aber das ist ja nun typisch junge College Boys, das hast du hier ja auch, also wenn du dir, was weiß ich, sag mal. Ja,
aber das ist schon größer
geworden. So Bachelor-Absolventen in dem Alter, so ungefähr so um die 20, sagen wir mal zwischen 18 und 25 Jahren, die glauben.
Demografie, dadurch, dass die USA ja ohnehin so polarisiert ist, und dass du große Flöcke hast, die sowieso Demokraten und sowieso Republikaner wählen, kommt es eben auf solche bewegbaren Wählerpotenziale hin. Und gerade im Bereich Gen Z, 2018 bis 30-Jährige, hat Trump massive Zugewinne gemacht, die inzwischen jetzt in den Umfragen übrigens schon wieder komplett verloren hat. Also wenn heute die Wahl wäre, ist nicht so klar, wie das ausgehen würde, auch mit denselben Kandidaten, aber im November 24 auf jeden Fall.
Was du ausdrücklich nicht nennst als Merkmal des Trumpismus, ist der Faschismus. Warum nicht? Naja, das ist das Erste, was mir in den Sinn kommt, wenn ich sehe, also so über den Teich, ne, über den Atlantik gucke und sehe, was da passiert.
Ja, ich habe ja extra ein kleines Unterkapitel zum Faschismusbegriff geschrieben. Und ich habe den auch selber benutzt auf sozialen Medien, Faschismus, Postfaschismus. Und ich kann es durchaus verstehen, wenn Timothy Snyder und andere den Begriff benennen. Und wenn man so gängige Faschismus-Definitionen, die so in der Literatur gibt, zum Beispiel die berühmte von Umberto Eco, liest, dann kann man da fast überall einen Haken dran machen. Also ich habe nichts in dem Sinne nichts dagegen. Ich finde es aber ein bisschen ergiebiger, tatsächlich den Trumpismus deskriptiv, also ihn Trumpismus zu nennen, ihm tatsächlich einen eigenen Namen zu geben und daneben diese Strukturmerkmale, die zum Teil identisch sind mit den Faschismusdefinitionen, einzeln aufzulisten und einzeln zu beleuchten. Und dann gibt es tatsächlich Sachen, die zum Beispiel, jedenfalls als der Libertarismus in Elon Musk, würde ich nicht, das ist nicht so was, wo ich unbedingt sehe, dass das wirklich in gängige Faschismusdefinitionen passt. Ja, also dieses zum Teil libertäre Element, da kann man drüber streiten. Umgekehrt fehlt mir zum Beispiel in gängigen Faschismusdefinitionen so diese durchaus ein religiös klerikales Element. Es gibt ja auch im europäischen Faschismus des letzten Jahrhunderts, der 30er Jahre, den Begriff des Klerikalfaschismus, wenn man da etwa oder an Ungarn zum Beispiel denkt, wo die katholische Kirche involviert war. An Spanien muss man da denken, ja. Die katholische Kirche und das Franco-Regime. Und das zum Beispiel, das sehen wir ganz klar bei Trump. Interessanterweise eher jetzt von rechtskatholischer Seite als von evangelikaler Seite. Von den Evangelikalen hört man gar nicht mehr so viel, die ja bei Trump eins noch sehr wichtig waren, auch damaligen Vizepräsidenten Mike Pence. Das ist jetzt eben anders, weil wir jetzt einen katholischen Vizepräsidenten, J.D. Vance, haben. Also die Katholiken haben da tatsächlich ein bisschen Oberwasser. Interessanterweise auch sozusagen als mit Papst Leo dem 14. ist da eben eine klare Antipode, weil er sich eben deutlich gegen diese rechtskatholischen Bewegungen ja schon mehrfach positioniert hat. Das ist doch durchaus, ich habe ja mal gesagt, das könnte durchaus der Johannes Paul II., was Johannes Paul II. Gegen den Kommunismus war, könnte Papst Leo der 14. gegen den Trumpismus sein. Muss man abwarten, wie lange das Pontifikat wird.
Und wie lange der Trumpismus bleibt.
Bleibt, ja genau. Die Frage haben wir übrigens noch nicht beantwortet, denn wohin geht Amerika, hat ja sozusagen diese zwei Komponenten, nämlich die kurzfristige, darüber haben wir gesprochen, aber auch die längerfristige Frage ist ja, was passiert eigentlich nach 2028? Also ich bin nach wie vor der Auffassung, dass Trump keine dritte Amtszeit anstrebt. Auch das kann ich natürlich nicht hundertprozentig ausschließen, aber ich glaube das nicht. Ich glaube, das ist tatsächlich eher Teil des Trollings, was eben auch ein konstitutives Element dieser Bewegung ist. Den Trumpismus kann man nicht verstehen. Oder man muss ihn auch als Internetbewegung verstehen, aber das sollten wir vielleicht nochmal sprechen, weil ich das glaube in Deutschland noch nicht wirklich wahrgenommen ist als Internetphänomen. Aber zurück jetzt erstmal zur mittelfristigen Perspektive. Es ist eben Unsicherheit, was passiert eigentlich mit der Bewegung nach 2028, ja? Weil wir zum Beispiel, und das hängt wiederum von verschiedenen Faktoren ab. Wir wissen zum Beispiel nicht, wie sieht eigentlich die Demokratische Partei 2028 aus?
Im Moment sieht's also von Europa aus, sieht's so aus, als gäbe es die gar nicht.
Ja, das stimmt nicht ganz. Also okay. Das ist tatsächlich ein bisschen, glaube ich, eine falsche Wahrnehmung. Was damit zu tun hat, dass die anstehenden Wahlen, auf die die Demokraten sich ja konzentrieren müssen jetzt, ne? Also das sind die Midterm-Wahlen in den 2026, eben in, zwar nationale Wahlen sind, in dem Sinn, dass sie überall stattfinden in Amerika, aber dass sie natürlich lokal ausgefochten werden. Also hauptsächlich, wo rechnen sich die Demokraten berechtigte Chancen aus, ist natürlich im Repräsentantenhaus. Ja. Der Senat könnte bei einer blauen Welle, und wenn es so weitergeht mit Epstein und so weiter, könnte auch die kommen noch. Ja. Aber sagen wir mal, das realistische Ziel ist tatsächlich das Repräsentantenhaus. Da sind sie ja jetzt schon nicht mehr weit weg. Und selbst ohne, wenn Trump eigentlich eine ganz normale, langweilige, halt rechts, aber ansonsten nur etwas rechtsautoritäre Präsidentschaft wäre, würde die politischen Gravitationsgesetze würden eigentlich dafür sprechen, historisch gesehen in den USA, dass die Präsidentschaft ein paar Sitze verliert, die Partei des Präsidenten ein paar Sitze verliert. Und in dem Sinne, da wir ohnehin nur einen ganz knappen Vorsprung im Haus haben, würde das eigentlich fast sicher dafür sprechen, dass die Demokraten die Hausmehrheit bekommen. Und wenn jetzt haben wir das eine ziemliche katastrophale Präsidentschaft bisher, was die Amerikaner eben auch so sehen. Wir sehen das ja jetzt demoskopisch, können wir das ja messen. Dann kann man eigentlich schon erwarten, dass die Demokraten eine relativ komfortable Mehrheit haben werden. So, also das sind Wahlen, die zwar national stattfinden, aber eben 435 Mal, ja, weil es eben in jedem Distrikt wird da zwischen Kandidaten eben ausgefochten, und das kriegt man natürlich so in Deutschland nicht mit. Das sind sehr lokale Wahlen, weil du musst natürlich schon von der Kandidatenauswahl, du willst natürlich in Manhattan einen anderen Kandidat aufstellen als in einem ländlichen Swing District, wenn es den noch gibt, ja. Und insofern ist das sehr heterogen, ja. Und alle, sagen wir mal, mit nationaler Ambition in der Demokratischen Partei wollen natürlich nicht diese Wahl jetzt kaputt machen, indem sie schon sagen, ja, wir müssen mal über Präsidentschaftswahlen nachdenken. Das wird stattfinden nach 2026. Also insofern kann ich ein bisschen verstehen, warum die Demokraten beziehungsweise diejenigen Mitglieder, die da ein nationales Profil eben mit Blick auf 2028 Präsidentschaftswahlkampf entwickeln wollen, ja, oder könnten, dass die sich noch ein bisschen zurückhalten, weil eben klar die Devise ist, wir müssen jetzt erstmal die Midterms gewinnen, ja. Also das kann man erklären, ja. Es kann auch sein, dass sie einfach unfähig sind, natürlich. Das will ich gar nicht ausschließen, ja. Aber man kann es auch eben rational politikstrategisch erklären, und auch einfach dadurch, dass die sich sagen, naja, guck mal, die Republikaner, die haben so große Probleme, und gerade mit Epstein, die rudern ja jetzt wirklich rum. Ja, die mussten mit einem ganz schmutzigen Deal haben das Parlament einfach zugemacht, damit die nicht abstimmen konnten, ja, über die Epstein-Files, in der Hoffnung, dass das über die Sommerpause einfach vergessen wird, glaube ich nicht, aber werden wir sehen im Herbst. Da sagen die Demokraten sich, naja, die hängen sich sowieso auf, was sollen wir jetzt noch irgendwie machen? Wenn der andere einen Fehler machen, willst du gar nichts machen. Ja? Also auch das kann eine rationale politische Strategie sein. So, jetzt haben wir irgendwann nicht über die mittlere Frist gesprochen. Gell?
Also, wenn du sagst, das ist ein Internetphänomen, also der Trumpismus, dann meinst du ja eigentlich, dass es ein Medienphänomen ist, und dass wir das
noch auch nicht so. Es ist wichtig, das auch ist hier wichtig. Es ist okay. Auch ein Internetphänomen, ja.
Liegt das daran, also konnte das möglicherweise nur zu einem Internetphänomen werden, weil die Medienlandschaft, also die klassische Medienlandschaft in den USA, sehr stark fragmentiert ist?
Das sagt man so, und das mag naheliegen, aber ich glaube, wir haben auch in Deutschland einen vernünftigen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, und dennoch übernimmt das Internet, es gibt Internet-Bubbles auch in Deutschland, auch die sozialen Medien, die Blogosphäre ist auch in Deutschland groß. Eine der wichtigsten, also in den USA der wichtigste Blog ist dieser Joe Rogan-Blog, Podcast.
Podcast.
Ja, ist der wichtigste Podcast, der ist eindeutig rechts, Incel, Manosphere da zuzuordnen. Das ist in Deutschland noch nicht ganz so, aber ein wichtiger und einflussreicher Blog aus dem Recht, also sozusagen, wo man politische Vorfeldarbeit für die AfD, für rechtsautoritäre Bewegungen in Deutschland macht, ist Hossen Hopf zum Beispiel. Das ist ein ganz wichtiger Blog in der deutschen Manosphäre. Und was ich nicht begreife, ich habe noch im April mit einem deutschen Spitzenpolitiker bin ich zusammengesessen und habe gefragt, sag mal, kennst du eigentlich Hoss und Hopf? Der hatte keine Ahnung, was das ist. Ja. Also die wissen in Berlin zum Teil auch nicht, was hier abgeht. Schon. Ja, wie gesagt, sie sind in Deutschland immer ein bisschen anders und immer ein bisschen auch langsamer in den USA als in den USA. Aber diese gleichen Phänomene haben wir auch in Deutschland, trotz öffentlichem rechtlichem Rundfunk. Also insofern, ich glaube ich das nicht, dass das die alleinige Erklärung ist, sondern es geht eben tiefer, dass die Rechtsautoritären mit ihrem ganzen Social Media Auftritt, wie gesagt, das ist eben nicht nur Twitter, sondern Insta, TikTok und eben, wie gesagt, hauptsächlich die Podcast-Sphäre, dass die bedienen offensichtlich ein Lebensgefühl, ein Mentalitätswandel bei vielen, in dem Fall hauptsächlich Männern, jungen Männern, die sich abgehackt fühlen in irgendeiner Form, die traditionelle Rollenbilder naiv hinterherhängen, etc., etc. Ja.
Können wir mal einen Report. Du unterscheidest zwischen der Wirtschaftspolitik des Trumpismus und der US-Wirtschaft unter dem Trumpismus. Warum guckst du dir beide getrennt an?
Naja, das erste Kapitel der Wirtschaftspolitik, da wollte ich einfach sozusagen nochmal die Strukturmerkmale, also was wurde da jetzt eigentlich gemacht und was sagt die ökonomische Wissenschaft darüber? Das ist ja ein Kapitel darüber, wo ich versuche, das ökonomisch, wissenschaftlich mit der entsprechenden Literatur einzuordnen. Also
schlechte Ökonomik hast du als eins der Merkmale aufgelistet.
Genau, das ist eher das, also ich habe das sozusagen in drei den Wirtschaftsteil sozusagen habe ich sozusagen in drei Teile geteilt. Das eine ist sozusagen den ideengeschichtlichen Teil, das ist eben im größeren ideengeschichtlichen Teil, wo ich diese ganzen Ismen, Kratien und Archien aufführe, da kommt eben die ökonomische Quacksalberei, kann man das vielleicht ganz gut zusammenfassen, das ökonomische Quacksalbertum zusammen. Da muss man eben Dinge nachdenken, haben wir auch in der Wirtschaftskunde ja schon drüber gesprochen, einfach diese Ideen, Zölle als gute Staatseinnahmen zum Beispiel, ja, die kommt aus dem 19. Jahrhundert und war eben eine Verlegenheitslösung, weil die Staaten sich am besten über Zölle finanzieren konnten, weil sie moderne Einkommensteuern zum Beispiel gar nicht administrieren konnten im 19. Jahrhundert, ja. Wie hätte das denn gehen sollen, ja? Aber natürlich sind Zölle eine ganz ineffiziente Form der Staatseinnahme, weil sie eben Produktionsinput-Mixes verzerren, ja, weil du eben Produzenten vorschreibst, welche Zwischengüter sie benutzen sollten, ja? Und das ist eine ganz furchtbare Form von Besteuerung, was man inzwischen auch in der ökonomischen Theorie mathematisch zeigen kann, ja, warum das so ist.
Und es ist trotzdem noch nicht in der US-Regierung angekommen.
Natürlich, das ist das idiokratische Moment. Das ist ja da sitzen zum Teil wissen die das natürlich ganz genau. Es ist nicht so, dass da nur schlechte Ökonomen sitzen, aber Trump gibt eben vor, da ist Trump tatsächlich in der Tat mal konsistent. Von Zöllen hat er schon in den 80er Jahren, hat er schon Op-Eds geschrieben, glaube ich. Also Zölle ist was ihn unglaublich fasziniert. Übrigens auch da kommt natürlich auch das kleptokratische Element wieder rein, weil durch Zölle kann er eben Ausnahmen schaffen, weil die eben im Prärogativ des Präsidenten sind, jedenfalls faktisch in den USA. In der Verfassung sieht es auch ein bisschen anders aus, aber faktisch ist es eben so. Also es passt dann schon am Ende, viele Dinge passen nicht zusammen, aber am Ende passen dann doch die entscheidenden Dinge dann doch wieder zusammen. Ja, also wie gesagt, diese Obsession mit bilateralen Handelsbilanzdefiziten von physischen Gütern, ja, es geht ja gar nicht um Dienstleistungen, sondern nur um physisch produzierte Güter. Bilateral, das heißt zwischen einzelnen Ländern. Warum das ein wirtschaftspolitisches interessantes Objekt sein soll, das ist eben so ein völliges Quacksalbertum. Ja, das ist, wie gesagt, das beste Beispiel ist, ich habe auch ein permanentes Handelsbilanzdefizit mit meinem Supermarkt und das ist genau gut so. Ja, das ist die Idee von arbeitsteiliger Wirtschaft und diese Dinge, ja, zum Beispiel, das habe ich in diesem ersten Kapitel abgehandelt. Dann im zweiten habe ich eben mal einfach geguckt, was sagt eigentlich die ökonomische Wissenschaft? Wer bezahlt die Zölle? Ja? Handelskriege, welche Auswirkungen haben die? Was sind die Auswirkungen von wirtschaftspolitischer Unsicherheit, von fiskalpolitischer Unsicherheit? Im Grunde haben wir das alles schon in der Wirtschaftskunde. Können die Wirtschaftskunden der letzten paar Monate können sich die Hörer dann nochmal dazu anhören.
Zeit hat aber niemand. Ratter mal schnell durch. Also wer bezahlt denn die Zölle?
soweit wir wissen, Trump 1 war es eindeutig die Amerikaner. Die Importpreise ohne Zölle haben sich nicht, so gut wie nicht geändert. Und die Zölle kamen einfach on top. Und insofern war das einfach eine Steuer auf die amerikanische Wohnbevölkerung. Und so sieht es zurzeit auch aus. Wir sehen nicht, dass sich die Importpreise massiv ändern oder eigentlich gar nicht ändern. Und insofern zahlen werden auch, wenn sich das nicht ändert, werden die Amerikaner das zahlen. Zumal ja,
Moment, wenn die Importpreise sich nicht ändern, ist doch alles in Ordnung.
Ja, die ohne Zölle.
Ach so,
ja. Vorzöllen, die Importpreise ändern sich nicht. Die müssten ja um den Zollbetrag, damit die Amerikaner das nicht zahlen, müssten ja um den Zollbetrag niedriger werden. Und das tun sie nicht. Ja, es gibt zwei Möglichkeiten, das zu erreichen. Sozusagen entweder mikroökonomisch dadurch, dass die Exporteure aus anderen Ländern eben sagen, ja, okay, jetzt müssen wir den Amerikanern was geben, sonst können wir nichts mehr absetzen. Das heißt, wir senken unsere Preise, das sehen wir nicht. Die andere Möglichkeit wäre, dass der Dollar aufwertet. Also mit anderen Worten, dass es sozusagen über einen Wechselkurseffekt gibt, dass der Dollar einfach teurer wird und dass man mit dem Dollar dann einfach mehr Güter kaufen kann. Also auch selbst wenn die Exporteure aus den anderen Ländern in ihrer heimischen Währung die Preise nicht ändern, dass es aber über den Wechselkurs billiger wird für die Amerikaner. Das wollen die aber auch nicht, denn und daran sieht man wieder dieses idiokratische Element, weil die wollen einfach Dinge, die dann widersprüchlich sind. Ja, weil umgekehrt wollen die ja gerade keine Aufwertung des Dollars, weil die wollen ja, dass das amerikanische verarbeitende Gewerbe gestützt wird und glauben ohnehin, dass das also jedenfalls einige im Trumpismus, insbesondere Stephen Miran, der Chef des CEA, des Council of Economic Advisers, der glaubt ja, nicht ganz zu Unrecht, dass der Dollar eben künstlich zu teuer ist, ja. Also deswegen exportieren die Amerikaner nicht genug, deswegen müsste er eigentlich abgewertet werden. Aber umgekehrt, wenn du jetzt auch noch abwerten würdest, dann würde es ja noch teurer werden für die Amerikaner, dann würden die noch mehr zahlen. Also es passt alles hinten und vorne nicht zusammen. Dann die Handelskriegekosten, die sind teuer. Wir haben in der Wirtschaftskunde so 1-2%, je nachdem, wer genau dann zurückschlägt. Ich meine, wir sehen ja jetzt langsam, dass wir uns auf Zollniveaus einigen, die nicht gut sind, also die
irgendwo zwischen 15 und 25 Prozent scheinen wir zu landen.
Die werden keine weltwirtschaftliche Depression auslösen, das nicht, aber die nicht gut sind, aber wie gesagt, ja, also sie sind auf gar keinen Fall gut. Um dann die endgültigen, sagen wir mal, wirklich genauen Prozentzahlen abschätzen zu können, müssen wir mal abwarten, wie es jetzt da, was da jetzt rauskommt. Das ist ja noch alles unklar. Naja, und handelspolitische Unsicherheit haben wir auch gezeigt, zeigt uns, und auch fiskalpolitische Unsicherheit, insgesamt politische Unsicherheit, sagt uns eben auch die Literatur, dass das per se nicht gut ist für ökonomische Aktivität, weil die Leute einfach zurückhaltend werden, was mit allen Dingen, die sozusagen über die Zeit einen längeren Planungshorizont erfordern.
Genau, also ein schwacher Dollar ist natürlich auch toll für Auslandsinvestitionen, weil ich kann meine Fabrik da wesentlich billiger hochziehen und kann im Zweifelsfall auch, sind die Löhne für mich ein bisschen günstiger. Aber wenn ich mir jetzt diese US-Wirtschaftspolitik angucke, jetzt von außen, als ausländischer Investor sozusagen, dann sieht das ja dermaßen unsicher, unstet aus, dass ich Angst hätte, überhaupt unter Trumps Wirtschaftspolitik zu wirtschaften, also zu investieren.
Absolut. Riesiges Investitionshemmnis.
Ja, und wie ist das im Inland? Also sieht es für inländische Produzenten besser aus oder halten die sich auch zurück?
Auch da würde ich mich zurückhalten. Wir haben eben noch nicht wir kennen die Bruttoinlandsproduktdaten vom zweiten Quartal noch nicht. Wo wir es sehen, tatsächlich, wir sehen es ein bisschen in den Konsumausgaben tatsächlich, gerade auch was dauerhafte, langlebige Konsumgüter angeht, da gibt es durchaus Kaufzurückhaltung. Die Konsumdaten, die sind übrigens, die waren schon schlecht in der ersten, für Q1 jetzt, da kennen wir sie recht gut. Die waren schon am Anfang nicht gut, aber die waren sozusagen stagnierend. Aber es gab jetzt inzwischen statistische Revisionen und die Revisionen waren alle nach unten. Also dass wir inzwischen davon ausgehen müssen, dass schon im ersten Quartal der inländische Konsum hat ein halbes Prozent verloren aufs Jahr gerechnet.
Zieht die Inflation danach? Also eigentlich müsste das ja die Inflation ein bisschen dämpfen, ne?
Ja, auf der anderen Seite gibt es natürlich die direkten Effekte, nämlich dadurch, dass die Inflation wird ja zollinklusive gemessen, also führt zu eher Preiserhöhungen und dann da ja sehr oft die Zölle auf Inputgüter, also auf Zwischenprodukte erhoben werden, ja, oder auch Inputgüter wie Stahl und so, Aluminium, gerade diese Dinge sind ja extra, also auch wieder so ein Widerspruch, ja, wenn ich iPhones unbedingt in den USA produzieren will, dann das Letzte, was ich da machen will, ist Aluminiumzölle zu erhöhen, ja. Also ja, wie gesagt, also das frisst sich natürlich langsam dann sozusagen auch in Endverbraucherpreise durch und insofern ist die Inflation sehr starkköpfig zurzeit in den USA und setzt eben den Trend, den sie ja lange Zeit hatte, nämlich auf die 2%, von der Fed gewünschte 2% runterzugehen, setzt sich eben nicht fort. Und deswegen ist ja auch Jerome Powell und das Open Market Committee, die sind ja auch deshalb stur. Und deswegen gibt's ja mit, was die Zinssenkung angeht, das wollen sie eben nicht machen. Sind eben nicht den europäischen Weg gegangen. Ich bin sicher, sie wären den gerne gegangen, aber durch die Zollpolitik hat eben Trump da eben den Weg versperrt und deswegen gibt's ja jetzt auch diesen enormen Druck auf Jerome Powell und diesen enormen Attacke auf die Unabhängigkeit der Zentralbank in den USA durch den Trumpismus.
Kein Konsum, keine Investition, ich übertreibe, ich weiß, kein Konsum, keine Investition. Woher soll das Wachstum kommen? Weil irgendwoher muss der Staat ja auch sein Geld kriegen. Oder glauben die wirklich, dass sie alles Geld über die Zölle einnehmen, was dann wiederum weniger Konsum bedeutet?
Ja, das glauben vielleicht viele. Also so jemand, den ich auch dem ideokratischen Spektrum zugerechnen würde, wie der Handelsminister, der Ludwig. Das sind so Leute, die, wie gesagt, das sind, ja, man muss ihn Idioten nennen und die denken sich alle möglichen Dinge aus in ihrem Kopf. Aber ja, ich bin nicht optimistisch, was es natürlich gibt, ist durchaus die Steuersenkungen. Die haben natürlich schon geholfen. Die werden auch andererseits natürlich die Wirtschaft ein bisschen stabilisieren. Aber gerade auch die langfristige Perspektive, wenn wir über die Migrationspolitik zum Beispiel nachdenken, ja, die ganzen PhDs, die nicht mehr in die USA kommen, die ganzen Erfindungen, die nicht mehr gemacht werden in den USA, die werden und auch die Gesundheitspolitik, ehrlich gesagt, die Amerikaner werden kränker werden, die Welt wird kränker werden, aber eben insbesondere auch die Amerikaner wird kränker werden. Aber das werden wir erst in 10, 20 Jahren merken. Die Medikamente, die jetzt nicht entwickelt werden, die Impfungen, die nicht entwickelt werden, gegen Krebs zum Beispiel, das wird die Welt kränker machen, Amerika kränker machen. Und die Migrationspolitik wird Amerika weniger innovativ machen. Also dass auch die langfristige Entwicklung in Amerika jedenfalls jetzt erstmal gefährdet ist.
Könnte natürlich eine Chance für China sein. Dummerweise sind die aber auch eine geschlossene Gesellschaft, ne?
Ja, natürlich. Es wäre eigentlich eine Chance für Europa, würde ich sagen.
Ja.
Aber auch da konzentriert man sich jetzt erstmal auf die militärischen Versäumnisse, was auch richtig ist. Aber natürlich, wenn Europa wirklich sozusagen, angenommen, wir kommen wirklich in diese multipolare Welt, dann muss Europa, wenn es ein Pol sein will, eine gewisse Hegemonialkraft ausstrahlen können. Und funktionierende Hegemone, gute Hegemone haben immer sozusagen, waren immer gut oder stark in drei Dimensionen, ökonomisch, militärisch und eben kulturell. Bei kulturell meine ich jetzt nicht nur Mode und Kino, sondern da meine ich auch, ja, auch übrigens,
ja, klar,
auch, meine ich auch. Also auch da waren die Amerikaner führend, ja.
Ja,
in New York wurde und wird auch immer noch zusammen mit Paris und Mailand die Mode der Welt gemacht. Ja. Aber auch das ist gefährdet natürlich durch all diese Dinge. Ja, wird auch Europa, aber auch die Universitäten meine ich halt ganz insbesondere, die Universitäten eines Landes, die eben so unglaublich attraktiv waren für das Ausland. Ja, da hätte in Europa jetzt eine Riesenchance, aber ja, die Mittel fehlen da. Aber China, weil du sagst China, das ist alles, was das der Trumpismus macht, läuft am Ende auf eine Stärkung Chinas hinaus. In einer Welt, wo China eigentlich durchaus Probleme hat. Auch China hat fundamentale Probleme durch seine absolut ungünstige Demografie, aber auch in der kurzen Frist durch seinen überblasenen Immobilienmarkt, durch Fehlinvestitionen, Fehlallokationen. Aber ja, der Trump hat China wiederum eine Lifeline, wie wir auf amerikanisch sagen, gegeben.
Rettungsring,
ja, genau. Und also die Idee, dass der Trumpismus zu einer Schwächung Chinas führen würde, dass in allen Dimensionen, was der Trumpismus macht, stärkt am Ende China.
Ich komme jetzt mal auf die kleinstmögliche Mikroebene, nämlich auf den Konsumenten, also auf mich. Ich guck mir das so an. Wir haben schon gesagt, es ist überhaupt nicht ausgemacht, dass der Spuk vorbei ist, wenn es eine andere, vielleicht sogar eine demokratische US-Regierung geben sollte beim nächsten Mal, weil ja auch extrem viel Schaden angerichtet worden ist, den du auch nicht mit einem Handstreich wieder repariert kriegst. Also du kannst jetzt nicht in Anti-Doge da reinreiten lassen und alles ist wieder so wie früher und funktioniert wieder.
Ja, vor allen Dingen, weil die politischen Kräfte bleiben ja existent. Also genau. Selbst unter dem, das ist übrigens das beste mittelfristige Szenario, das ich skizziere in dem Paper, und dann alles andere ist schlechter. Selbst in dem besten Szenario, wo du sagst, oder nee, das ist nicht das beste Szenario, aber das wahrscheinlichste Szenario, so muss ich sagen. Aber es ist noch eins der besten Szenarien auch. Nämlich das beste Szenario oder das zweitbeste Szenario, wo du sagst, wir kriegen jetzt einen super demokratischen Präsidenten, der kriegt sogar Mehrheiten im Senat und im Haus und die Amerikaner sind jetzt, haben wir wirklich erstmal genug von der Bewegung und so. Und der mag sogar, anders als vielleicht Obama, sogar ein richtiger Transatlantiker wieder sein, der voll in die NATO reingeht und so weiter und vielleicht sogar einen Ukraine-Krieg beendet. Also denk dir den besten demokratischen Präsidenten aus, den du aus europäischer Sicht irgendwie backen kannst, wenn der drankommt. Die unterliegenden Strömungen im Trumpismus bleiben natürlich vorhanden, so dass du immer, auch der wird, kann durch dann einen zukünftigen Trump oder Trumpisten natürlich abgewählt werden. Also mit einer Demokratie, dessen Kennzeichen wäre, dass er die Demokratie wiederherstellt in Amerika, ja. Und diese Demokratie wird gefährdet sein durch so trumpeske Bewegung, weil der Trumpismus eben bestimmte Normen, bestimmte Institutionalismen, die eben bisher in beiden Parteien vorhanden, einigermaßen natürlich auch schon vorher erodiert worden. Newt Gingrich unter Bill Clinton zum Beispiel war so einer, der wirklich Institutionen auch kaputt gemacht hat. Also unter Institutionen verstehe ich jetzt einfach Dinge, die man nicht gemacht hat. Ja, die US-Verfassung ist so alt, die konnte nicht für alle sozusagen Eventualitäten, die dieses Land, dieses Schiff Amerika sozusagen auf hoher See mal begegnen würde, vorsehen. Aber es gab, man konnte sich immer darauf verlassen, dass bestimmte Dinge nicht gemacht wurden, ja. Und diese, sagen wir mal, Hemmnisse, diese Institution hat der Trumpismus ein für alle Mal permanent abgeschafft. Das heißt, das einzige Szenario, das skizziere ich, dem gebe ich aber wenig Wahrscheinlichkeit, wäre, dass tatsächlich vernünftige Republikaner wieder an die Macht kommen, die sich dann zusammen mit den Demokraten zusammensetzen und sagen, wir brauchen sowas wie einen neuen Verfassungskonvent oder so. Ja, wir müssen unsere Institutionen jetzt auch über die Verfassung einfach sattelfester machen. Selbst das hindert nicht, es gibt keine Verfassung der Welt, schützt dich vor Autokratie. Auch nicht das Grundgesetz, muss man ganz klar sagen. Ja, die Deutschen meinen immer, das Grundgesetz, nein. Am Ende des Tages kannst du immer aushebeln, das ist völlig klar. Am Ende entscheidet die Exekutive, weil sie eben die Gewehre hat. Ja, muss man sich immer klar machen. Aber dieses Institutionengefüge nochmal auf einen moderneren Stand zu bringen. Aber das ist so ein idealistisches Szenario. Come on, Rudy. Ja, das wird in meiner Lebenszeit und in unserer Lebenszeit nicht passieren.
Ja, und das ist, wahrscheinlich ist es sogar unmöglich. Kann man dann bei Karl Popper nachlesen. Zurück zu mir. Was mache ich denn? Angenommen, das Best-Case-Szenario tritt ein. Sie reparieren alles, Sie machen Verfassungskonvent. Wir reden da ja immer noch, also das ist ja nicht von heute auf morgen. Das funktioniert ja nicht so, wie Elon Musk da alles abrasiert hat, sondern das dauert Jahre. Demokratie ist ein irrsinnig dickes Brett, was man bohren muss. Das dauert wahnsinnig lange, das irgendwie herzustellen. Was mache ich denn bis dahin, bis alles wieder gut? Was mache ich denn mit meiner Altersvorsorge jetzt?
Beten, Kerzen anzünden. Ich darf dir gar keine Anlageberatung geben.
Mir geht's doch nicht um Anlageberatung.
Scherz beiseite, natürlich streuen, ja, also immer möglichst viele, also deine Eier in verschiedene Körbe legen. Das ist ganz.
Ja, das ist ja völlig klar. Mir ging's jetzt auch eher darum, was wird denn jetzt aus mir? Ist irgendwie, man fühlt sich so unter die Räder gekommen, weißt du?
Ich auch. Also ich verstehe dieses dieses Gefühl völlig. Und gerade, ich meine, wir sind, glaube ich, eine ähnliche Generation. Mhm. Für uns, wir sind eben in dieser Welt aufgewachsen, wo zwar, also ich glaube, du kannst dich auch noch an so Dinge wie NATO-Doppelbeschluss und Atomkrieg erinnern an diese Zeit. Aber am Ende des Tages war dann man fühlte sich trotzdem geborgen in irgendeiner
Es gab zumindest das abstrakte Versprechen, dass es morgen besser sein wird als heute. Und dieses Versprechen ist gebrochen.
Das auf jeden Fall. Und man hat sich trotzdem in so einer Community im Westen dann doch gefühlt irgendwie. Der große Papa Amerika würde uns schon nicht komplett hängen lassen. So war vielleicht damals schon, war schon immer naiv, vermutlich die Vorstellung war vermutlich, dass Deutschland eben das Schlachtfeld wird und dass Deutschland im Zweifel den Kommunisten geopfert wird. Ich glaube, so haben viele Amerikaner auch drüber nachgedacht. Und dennoch, ich weiß nicht, also es gab in der Zeit auch in Amerika eben noch viel Idealismus. Ich meine, man darf nicht vergessen, dass zu der Zeit, als wir jung waren sozusagen, war der Zweite Weltkrieg insofern noch präsent, als diese Veteranen oftmals noch präsent waren. Und ich meine, das waren wirklich idealistische Jungs, ja. Ich meine, die hatten... Welchen Grund hatten die, Europa vom Faschismus zu retten? Ja, eigentlich nicht. Und sie haben es trotzdem getan am Ende. Natürlich wurde, es war ein Befehl, ist mir schon klar, dass die jetzt da nicht, aber immerhin, also das sind ja wirklich, also Amerika kann schon auch großherzig sein und großzügig sein. Deswegen ist, das ist ja die Faszination mit diesem gutmütigen Imperium immer gewesen. Und insofern hat man sich da trotz der Atomnuklearbedrohung, die wir auch gespürt haben in den 80er Jahren, hat man sich, also ich jedenfalls, irgendwie geborgen gefühlt.
Ich glaube ja so in der Rückschau, der Trick auch da, was heißt Trick, was wir damals hatten und was wir heute nicht hatten, ist Klarheit. Damals war es ganz klar, da war der böse Feind da drüben.
Wir sind die Guten und die Bösen.
Das waren die Bösen, wir sind die Guten, das sind die Waffen, über die wir hier reden. Heute leben wir in einer derart erratischen Bedrohungslage, in einer unklaren Bedrohungslage, und das Schlimmste, was dem Menschen passieren kann, ist keine Klarheit zu haben, weil nur
auch
aus Klarheit,
ja.
Ja, absolut, Moral. Weil nur aus Klarheit kannst du Orientierung ziehen, ja, genau. Und daraus dann Sicherheit.
Vielleicht naiv gesehen, mal naiv und blöd gesagt, so, wir konnten irgendwie das Gefühl haben, wenn wir schon im nuklearen Holocaust sozusagen untergehen, dann wenigstens für die richtige Sache in irgendeiner Form.
Sowas in der Art.
Sowas in der Art, ist, wie gesagt, ist ja auch blöd formuliert, aber ich glaube, ja, dieses Gefühl konnten wir haben. Und das ist halt heute überhaupt nicht der Fall.
Damals war die Welt noch in Ordnung, sage ich immer. Und das ist dummerweise wahrer, als ich es gerne wahr hätte.
Ja. Das ist ein bisschen klischeehaft, aber es ist eben auch was dran. Ja, genau. Und das ist, also ich kann dir nicht viel Hoffnung machen. Also wie gesagt, das beste Szenario ist, dass die USA eben eine Demokratie bleibt, aber ständig sozusagen bedroht ist durch rechtspopulistische, ich nenne das Trumpeske Bewegung. Und das ist übrigens auch das beste Szenario, was wir für Deutschland zurzeit haben. Auch wir sind permanent bedroht. Die AfD wird nicht weggehen als Bedrohung. Das ist jedenfalls in absehbarer Zeit. Ich glaube,
zumindest deren Gedankengut.
Das werde ich nicht mehr erleben. Ja klar, wir könnten die verbieten möglicherweise. Und wir sollten sie vermutlich auch verbieten. Aber ja genau, also diese Bedrohung wird da bleiben. Das fast genau so wahrscheinliche Szenario ist, ein bisschen weniger wahrscheinlich vielleicht als das erste, aber deutlich schlechteres Szenario ist, dass der Trumpismus es wirklich schafft, à la Orban, die USA in das umzubauen, was die Politikwissenschaftler eine kompetitive Autokratie nennen. Also im Prinzip eine Autokratie, wo es aber noch Wahlen gibt, die im Prinzip von der Opposition auch gewonnen werden können, wenn alles gut läuft. Also wenn alle Sterne sich genau richtig zusammensetzen, könnte eine Opposition möglicherweise auch gewinnen oder nah an eine Ablösung kommen. Aber faktisch ist es sehr schwer für die Opposition, das eben zu schaffen. Und das sehen wir in Ungarn, das sehen wir in Türkei. Aber Ungarn ist, glaube ich, der Prototyp des Ganzen, ja, tatsächlich. Also es ist mal, ist eigentlich, und es gibt ja eine wahnsinnige Faszination, das ist vielleicht in Deutschland nicht so klar, aber die amerikanischen, im Trumpismus gibt es eine wahnsinnige Faszination für Ungarn und Orban. Das wird rezipiert. Also wenn man denkt, das ist immer so ein kleines Land, das ist irgendwie unwichtig, sehen die Amerikaner nicht. Nee, Orban ist das Vorbild für diejenigen, die, sagen wir mal, ein bisschen politische Theorie Theorie und politische, ja, politische Bildung haben, ist Orban das Vorbild. Orban wird gefeiert in den USA bei den Konservativen. Das ist, was die im Grunde genommen wollen. Diese permanente Autokratie auf ihrer Seite. Schon noch mit Wahlen. Die Wahlen werden nicht abgeschafft, aber die Opposition hat im Prinzip kaum noch eine Chance. Das ist in Amerika allerdings schwieriger. Das muss man auch dazu sagen. Wegen des dezentralen Staatsaufbaus.
Ja, aber im Zweifelsfall rückt halt die Nationalgarde in Kalifornien ein.
Aber wir haben es schon gesehen, ja. Also ich hätte noch unter Trump 1 gesagt, das ist deshalb schwieriger, weil wir unabhängige Universitäten haben, unabhängige auch private Medien, die nicht so einfach ausgeschaltet werden können. Aber wir sehen jetzt unter Trump und eben die Einzelstaaten, die zum Teil sehr mächtig sind. Aber wir sehen jetzt unter Trump 2, wie alle die Medien fallen um wie Kegel. Auf der anderen Seite gibt's jetzt auch wieder Lichtblicke aus völlig ungeahnter Richtung. Ja, ich denke dann immer an Gandalf. Gandalf sagt doch irgendwann mal irgendwie so, wenn alles dunkel ist und kein Licht mehr, kommt irgendwo noch ein Licht her oder so. Also Wall Street Journal, wer hätte es gedacht? Ja, die Washington Post, die noch unter Trump eins die Speerspitze der Demokratie und des Liberalismus war in den USA, ist völlig zu einer Regierungszeitung geworden unter Jeff Bezos. Und jetzt kommt dieses Murdoch-Blatt, ja, und mischt den Laden auf, ja, und da kann man davon ausgehen. Ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass die in diesen Kampf unvorbereitet gegangen sind. Die wissen genau, was sie da publiziert haben mit diesen Epstein-Files. Die werden es alles belegen können vor Gericht, falls überhaupt jemals vor Gericht kommt. Die haben nachgelegt jetzt nochmal mit einem weiteren Artikel, nachdem Trump sie verklagt hat. Also mir scheint es zu sein, dass die Jungs und Mädels beim Wall Street Journal sehr genau wissen, was sie da tun. Das ist sieht sehr methodisch aus. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie in diese Schlacht gegen Trump da unbewaffnet reingehen. Also ja, wie gesagt, auch da kommt von ganz unerwarteter Seite ein Lichtblick. Aber im Prinzip stimmt schon. Wir haben die Medienhäuser jetzt da, diese mit Colbert, diese Geschichte mit CBS zum Beispiel, ja, fallen. Columbia ist gestern möglicherweise umgefallen. Da muss man mal gucken, was Harvard macht. Vielleicht macht Harvard einen anderen Weg. Aber die sind gefährdet. Alle diese Institutionen, die Errichtung einer kompetitiven Autokratie erschweren sollten und die Orban alle ausgeschaltet oder gleichgeschaltet hat in Ungarn, um das möglich zu machen. Diese Institutionen, die fallen nach und nach, so death by a thousand cuts, ja.
Was ist eigentlich mit dem Rest der Welt? Also angenommen, die USA werden jetzt diese kompetitive Autokratie, diese Idiokratie, die Klammer aus Autokratie und Kleptokratie geht weiter, diese komische, wie hast du es genannt, ökonomische Quacksalberei geht weiter. Was kann der Rest der Welt denn eigentlich machen? Ist der Rest der Welt in der Lage, die USA, ich sag mal, weiträumig zu umfahren?
Natürlich nicht. Also die Welt wird ärmer werden, kränker werden, ja. Und der große Teil der Rest der Welt findet das ja gut. Also wir sehen ja überall kompetitive Autokratien. China wird das gut finden. Russland wird das gut finden. Man wird eben versuchen, bedeutet eben eine geschwächte USA. Und man wird natürlich USA eine Einflusszone in ihre Hemisphäre. Das sozusagen kommt den Isolationisten dann entgegen. Aber auch den Großmachtpolitikern, also das ist ja auch diese ganz interessante Kombination, ja. Also sowohl die Großmachtpolitiker als auch die Isolationisten könnten sich am Ende vielleicht darauf einigen zu sagen, wir teilen die Welt tatsächlich auf in so autokratische Pflöcke, ja. Russland kümmert sich um Europa, ja, und China um Asien und Amerika oder die USA um Amerika und alle gemeinsam beuten Afrika aus. Das ist, glaube ich, eine Vorstellung, die sowohl in China, also sowohl in Peking, als auch in Moskau, als auch in Washington, vielen, vielen gefallen dürfte. Und es liegt am Ende an Europa, da diese sozusagen Strich durch die Rechnung zu machen. Und deswegen muss Europa ökonomisch, militärisch und kulturell stark sein, weil es eben sagt, hier, Leute der Welt, die ihr glaubt an Freiheit, ja, an individuelle Lebensentwürfe, wir sind euer Hafen, ihr könnt zu uns kommen, ihr könnt hier euer Leben glücklich machen. Wir bieten auch Handel mit euch an, ja, wenn Europa das schaffen würde. Und nur dann wird es als politische Entität und als Hort der demokratisch-republikanischer Ordnungen überleben. Wenn Europa das schafft, dann hat es eine Zukunft. Wenn nicht, dann wird es eben ein eurasisches Anhängsel an die russische Autokratie.
Rüdiger Bachmann, vielen Dank.
Tschüss.
So, ich bin nicht gläubig, darum bete ich nicht um die Zukunft, sondern verbringe einen Teil der Zeit, bis die Zukunft eintritt, damit Rüdigers Kiel-Report zu lesen. 55 Seiten hat das Ding, ist kostenlos und einen Link dahin, den findet ihr in den Shownotes. Und ich bin Holger Klein und danke für die Aufmerksamkeit.
Ist nicht tot.